Wir hören Worte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus da sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Redewendung sagt: Not lehrt beten. Doch hier scheint alles anders zu sein. Hier in unserer Erzählung ist es der schiere Überfluss, der Petrus in die Knie zwingt. Petrus macht dank Jesus einen Fischzug, so reich, wie er ihn noch nie gemacht hatte. Die Netze sind zum Zerreißen voll mit Fischen. Zwei Boote quellen über mit reichem Fang und drohen zu sinken. Ein unglaublicher Überfluss an Gaben wird ihm geschenkt. Und die Gaben, dieser Reichtum, führen Petrus zum Geber. Er fällt vor Jesus nieder. Wir sagen manchmal, Not lehrt beten. Der Mangel führt uns meist zu Gott. Unsere Bedürftigkeit lässt uns Hilfe bei Gott suchen. Was uns belastet, legen wir vor Gott ab. Wenn es uns schlecht geht, dann kommen wir zu ihm mit unseren Gebeten. Und wir hoffen und bitten, dass er uns dann annimmt und aufnimmt und stärkt. Bei Petrus ist an diesem Tag, nachdem Jesus ihn zum Fischzug losschickte, alles anders. Petrus geht es so gut wie nie. Er macht den Fang seines Lebens. Und das lässt sein Herz öffnen aus reiner Dankbarkeit. Die Gabe führt ihn zum Geber. Der unglaubliche Überfluss führt ihn zu Jesus und zur Selbsterkenntnis. Als da Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, wo Menschen Gott begegnen, da werden sie oft von Schrecken ergriffen. Da spüren sie schlagartig den tiefen Abgrund, der sie von der Heiligkeit Gottes trennt. Und so ist die Geschichte vom reichen Fischfang, äußerlich betrachtet, das Wunder reicher Netze. Innerlich betrachtet geht es um die Verwandlung eines Menschen. Das Wunder am See Genezareth besteht also nicht nur in einem reichen Fischfang, es besteht auch darin, wie ein Mensch dahin gelangt, sich Gottes wert und würdig zu fühlen. Im Neuen Testament zählt es zweifellos zu den größten Wundern Jesu, dass Menschen befähigt werden, auf einen Anruf hin alles stehen und liegen zu lassen und ihr Leben noch einmal an der Seite Jesu neu zu beginnen. Denn kein Mensch lässt alles stehen und liegen, um ein ganz neues Leben zu beginnen. Es sei denn, er hätte eine Entdeckung gemacht, die ihn gänzlich erfüllt. Vielleicht kann man einen Menschen überhaupt am besten daran erkennen, was ihn innerlich anspricht und was ihn in Gang bringt, welche Interessen ihn leiten und welche Motive ihn bestimmen. Doch welch eine Verzauberung muss von der Person Jesu ausgegangen sein, wenn sie imstande war, Menschen aus ihrem Alltag, aus ihrem vertrauten Lebenszusammenhang herauszulösen und in eine ganz neue Welt hineinzustellen. An der Seite Jesu müssen die Menschen geahnt haben, dass es stimmt, was der Mann aus Nazareth verkündet: Die Zeit ist erfüllt, die Herrschaft Gottes herangerückt. Ja, wenn Jesus vom Kommen des Menschensohnes sprach, so muss in seiner Nähe selber eine solche Menschlichkeit spürbar geworden sein, dass man ein für allemal wusste: Jetzt und in diesem Augenblick entscheidet sich alles. Es gilt, die eigene Menschlichkeit jetzt zurückzugewinnen, oder man wird endgültig eine Chance vertun. Jesus muss auf eine Weise von Gott erfüllt gewesen sein und von Gott gesprochen haben, dass man es ihm glaubte, wenn er Gott seinen und unseren Vater nannte. Von ihm muss deutlich spürbar weit mehr an Geborgenheit, an Heimat, an Gefühl eines lohnenden Weges ausgegangen sein, als man es sonst an all den Stellen erfuhr, die man für gewöhnlich sein Zuhause, seinen Alltag, sein Leben nennen mochte. Und dennoch muss diese Faszination der Person Jesu zugleich verbunden gewesen sein mit einem tiefen Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit und Weite. Denn dies ist das Eigentümliche jeder wirklichen Berufung, zu erfahren, dass es keine Macht gibt noch geben kann, die imstande wäre, Menschen in den Gefängnismauern des Gewohnten, Alltäglichen einzukerkern. Ja, wer wir sind, entscheidet sich im Gegenüber der Person eines anderen Menschen, in dessen Gegenwart wir selber, unserem Ursprung und tiefsten Wesen, zurückgegeben werden. Petrus erlebt dies in der Begegnung mit Jesus. Jesus sprach vom Boot aus. Es waren Worte, wie sie in der Weise noch nie an sein Ohr gedrungen sind. Es waren Worte, die imstande gewesen sein müssen, dass alles, was Petrus in sich trug an Sehnsucht und Erwartung, an das Leben anzurühren und bewusst zu machen. Und die Fülle solch göttlicher Gegenwart bewirkte eine Lebenswende. Ja, die Menschen, die Jesus begegnet sind, Petrus an der Spitze, müssen die Person des Jesus von Nazareth gerade so erlebt haben, dass sie sich selber wie gewandelt gefühlt haben. Sie erhielten in der Begegnung mit Jesus ihre wahre Bedeutung und ein Gefühl für ihre eigentliche Würde. Und dieses Überwältigtsein konnte dann solch ein bedingungsloses Vertrauen freisetzen. An der Seite Jesu muss etwas von Lebens- und Glaubensgewissheit sichtbar geworden sein, eine alles verändernde Entdeckung. Unser kleines Leben bekommt von Gott Inhalt, Auszeichnung und Einmaligkeit. Auf uns legt er Wert in der Art, in der wir geschaffen sind, und nicht erst durch das, was unsere Hände machen. Es kann sein, dass sich äußerlich gar nicht viel ändert. Es ließe sich in gewissem Sinne das Leben des Petrus äußerlich beschreiben, vielleicht sogar so weitererzählen, dass er Abend für Abend wieder auf den See Genezareth hinausgefahren wäre. Es kommt darauf nicht mehr wesentlich an, denn die Richtung, die Perspektive seines Lebens hat sich geändert. Paradoxerweise ist es gerade dieser Augenblick, indem wir unseres eigentlichen Sinnes innewerden, dass wir zutiefst erschrecken. Auch Petrus ahnt, dass sein Leben durcheinandergebracht wird, herausgerissen aus seinen bisherigen Lebensplanungen. Gerade wenn wir dabei sind, mit Händen zu greifen, was unser Leben eigentlich sein sollte und könnte, mag uns ein Schrecken überkommen, dass wir der Bestimmung nicht standhielten. Die Begegnung mit dem Göttlichen lässt oft Menschen erschrecken. Es ist bei Petrus die Klage, er, Jesus, möge weggehen, denn er sei ein sündiger Mensch. Und doch beginnt mit Petrus die Geschichte der Gemeinde Jesu. Und gerade die Gestalt des Petrus ist ein typisches Beispiel dafür, dass Jesus seine Gemeinde nicht auf ideale und erfolgreiche Menschen gründet. Wie sollten denn die, die haushoch über den anderen stehen, Sinn haben für die Not und das Elend dieser anderen? Um Hoffnung zu vermitteln und Wege in die Zukunft zu weisen, bedarf es der eigenen Erfahrung von Not und Erfolglosigkeit. Nur wer begriffen hat, dass mit unserer Macht nichts getan ist und allein der gute Wille auch nicht immer ausreicht, ist bereit, auf Gott zu vertrauen, sich dem Wort und Willen Christi zu öffnen. Ja, vielleicht werden nur diejenigen andere Menschen verstehen können, die selber an sich bis zur Zerbrochenheit gelitten haben und dann die Erfahrung machen durften, dass Gott das Verlorene sucht. Vielleicht werden nur diejenigen mit anderen Geduld haben, die im eigenen Leib erfuhren, wie schwer es ist, so etwas wie Wahrheit in das eigene Dasein zu bekommen. Vielleicht werden nur diejenigen die langen Wege mit den anderen gehen können, die an sich selber erfahren haben, wie viele Irrwege Gott mit uns gehen muss, ehe wir bei uns selber ankommen. Gerade dieser Mann Petrus wird so hin und her gerissen und geworfen zwischen Treue und Verrat, zwischen tiefem Selbstzweifel und sich dann begründender Entschlossenheit, dass er wirklich so etwas wie ein Beispiel des Glaubens in aller Gebrochenheit sein kann. Ja, Jesus sieht Menschen nicht nur schwarz und weiß. Er sieht Menschen, wie sie sind, mit ihren Verletzungen und Fehlern, mit ihren wunderbaren und verwundbaren Seiten, mit dem, was sie sind und mit dem, was sie sein können. Jesus setzt sich auch mit den schwarzen Schafen, den scheinbar Verlorenen, an einen Tisch. Er stellt keine Forderungen an sie. Er sagt nicht, erst wenn du dich änderst, gebe ich mich mit dir ab. Er kommt einfach zu ihnen und sagt, heute will ich in deinem Haus einkehren. Das brauchen wir, dass wir bei Gott herzlich willkommen sind, ohne Vorbedingung. Dass wir bei Gott bedingungslos angenommen sind, das macht erst möglich, dass wir uns ändern können. Ja, Änderungen, Aufbrüche, Übergänge brauchen Zeit. Es geht nicht immer so schnell wie bei Petrus. Und oft sind es auch andere Menschen, Freunde, manchmal auch Fremde, die uns Impulse geben zu einer inneren Reise oder einem äußeren Aufbruch oder beides. In unserer heutigen Erzählung ist Petrus ganz und gar überwältigt von der Begegnung mit Jesus. Er lässt alles stehen und schließt sich Jesus an. Wahrscheinlich sehen in unserem Leben die überwältigenden und umwerfenden Begegnungen mit dem lebendigen Gott anders aus. Vielleicht war es eine unerwartete Wendung in unserem Leben, vielleicht ein Trostwort, das uns auf einem dunklen Weg ein Licht aufscheinen ließ. Vielleicht die Begegnung mit einem Menschen, der Liebe in unser Leben brachte. Vielleicht auch ein Wort der Vergebung, wo wir schwer an einer Schuld trugen. Mögen dann unsere Augen und unsere Herzen offen sein, Gottes Wirken auf unserem Weg wahrzunehmen und ihm hinfort zu folgen. Amen. Sehr herzlich lade ich Sie ein, dass wir noch miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben und seine ganze Welt, der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.